Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor ich anfange zu predigen, bete ich noch. Jesus, dir ist es möglich, ja. Dir ist wahnsinnig viel möglich. Wir werden heute uns mit der Schöpfung beschäftigen und das ist ziemlich groß. Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber dir ist es möglich. Daran glauben wir. Und wir glauben, dass du, obwohl du so groß bist und dir das alles möglich ist, dass du auch so klein wirst, dass du hier mit dem Raum mit dabei sein kannst. Und das ist gut zu wissen. Danke, dass du hier bist. Amen. Ich habe schon gesagt, heute geht es um den Anfang. Ja, es geht um den absoluten Beginn. Man könnte auch sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir sind am Anfang des Jahres, wir sind am Anfang einer neuen Predigtreihe, die jetzt relativ lang gehen wird. Wir sind am Anfang der Bibel. In den Schöpfungsberichten, auf den ersten paar Seiten. Also wir sind ganz, ganz am Anfang. Ich klaue mir noch ein Licht. Dann sehe ich auch was. Wir sind ganz am Anfang. Warum reden wir über die Schöpfung? Warum beschäftigen wir uns damit? Wir glauben, dass man aus der Schöpfung viel lernen kann, dass uns die Schöpfung Dinge von ganz am Anfang vom Leben berichtet, wie die Sachen entstanden sind. Und wir glauben, dass man daraus viel über den Menschen lernen kann, wenn man schaut, wie ist der Mensch eigentlich entstanden. Und wir glauben, dass diese Erzählungen von der Schöpfung auch viel darüber sagen, wer ist Gott, wer ist dieses Wesen, was diese Welt, was uns Menschen geschaffen hat. Und wir glauben auch, dass man viel lernen kann über die Beziehung zwischen uns und Gott. Wie hängen diese Geschöpfe, die wir sind, mit dem Schöpfer zusammen? Also wollen wir uns fragen, was sagen diese Texte über Gott? Was sagen diese Texte über die Menschen? Soll man drücken? Und was bedeutet das für unser Leben heute? Die Schöpfungserzählungen. Es gibt ja da unzählige davon, ja. Es gibt nicht nur in der Bibel Schöpfungserzählungen, es gibt in eigentlich allen Kulturen gibt Schöpfungserzählungen und sie inspirieren Künstler. Zum Beispiel Marc Chagall hat dieses Bild gemalt, aber es gibt ganz, ganz viele Bilder, es gibt Lieder, es gibt Romane und eben uralte, jahrtausende alte Erzählungen über die Schöpfung, weil dieses Thema, wo kommen wir her, wie sind wir entstanden, das beschäftigt Menschen und es inspiriert Menschen. Die Bibel selber kennt zwei Schöpfungserzählungen, nicht nur eine. Eine ist anscheinend nicht genug. Die erste, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Direkt am Anfang der Bibel mit dem ersten Satz geht es los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vielleicht kennt ihr die. Wir befassen uns jetzt in den nächsten Wochen mit der zweiten Schöpfungsgeschichte, die der direkt danach kommt. Ihr habt die Bilder gesehen von der Gemeindefreizeit. Wer von euch war denn mit dabei? Meldet euch mal. Also ich war mit dabei. Die anderen unbedingt mitfahren das nächste Mal. Das war richtig gut. Wir hatten einen Referenten dabei, Siegfried Zimmer. Ihr habt diesen einen Mann gesehen, der einmal so den Zeigefinger erhoben hat auf den Fotos. Das war Siegfried Zimmer. Der hat uns über verschiedene Bibeltexte was erzählt. Wenn Leute Siegfried Zimmer irgendwie jetzt gegoogelt haben und noch mehr Vorträge angehört haben, werden sie vielleicht in der Predigtreihe manche Sachen wiederfinden, weil es gibt auch über die Schöpfung eine Vortragsreihe von ihm. Und gleichzeitig hat dieses Thema Schöpfung nicht nur Künstler inspiriert, sondern ganz, ganz viele weise Menschen, religiöse Menschen. Ganz viele Rabbiner im Judentum haben genau über die Schöpfung geschrieben. Ganz viele christliche Pastoren, Theologen, schlaue Menschen. Alle möglichen Leute haben was zur Schöpfung gesagt. Und der Christoph und ich, wir werden uns in der Predigtreihe wild bedienen. Ja, wir greifen aus dem Vollen, ja, und klauen überall Sachen und versuchen so, euch das Wichtigste und das Beste zur Schöpfung mitzugeben. Euch erwartet jetzt bis in den Februar jeden Sonntag so ein kleiner Happen. Also wir gehen nur in kleinen Schritten durch die Schöpfung voran. Das liegt daran, dass über Jahrtausende da das Wissen der Menschen, die mit Gott leben, konzentriert wird in diese Texte und sie fassen auf ein paar Seiten zusammen, wie ist die Welt entstanden, wie ist der Mensch entstanden, was ist wirklich wichtig. Und deswegen versuchen wir das wie so ein ganz oft zusammengefaltetes Blatt langsam wieder aufzufalten, weil das auf Anhieb eine ziemlich schwere Kost ist. Das ist wie, wenn man so ein Stück Blei schluckt. Ja, deswegen nehmen wir nur ganz, ganz kleine Portionen. Dann ist das wie bei einem guten Rotwein. Ja, das ist ein kleiner Schluck richtig lecker, wenn du so ein Glas, auch wenn der gut ist, der Rotwein ächzen musst. Das ist richtig ekelhaft. Deswegen kleine Schlucke. Wir genießen das jetzt bis Mitte Februar. Happen für Happen. Heute geht es um das erste Thema. Es geht um Staub und Atem. Später geht es dann noch um Bäume und den Garten und alles Mögliche. Heute geht es um Staub und um Atem. Die Schöpfungserzählung, die wir uns die nächsten Wochen anschauen, die ist ungefähr vor 3000 Jahren aufgeschrieben worden. Seitdem steht sie so fest, ist überliefert worden in der Tora, in den Schriften des Judentums. Wir Christen haben diese Schriften übernommen, sagen, ja, das glauben wir, was da drin steht. Und bevor das aufgeschrieben wurde, wurde das schon ungefähr 1000 Jahre lang weitererzählt. Damals im alten Orient, da hat man Geschichte weniger aufgeschrieben in einem Buch und dann hat man sie gelesen, sondern man hat sie weitererzählt. Man saß zusammen und hat sich Geschichten erzählt. Und zwar nicht so märchenmäßig einfach irgendwie sowas erzählt, sondern die Leute haben das dann auswendig gelernt und weitererzählt. Hängt größtenteils damit zusammen, dass damals ungefähr 3-4% der Bevölkerung lesen konnten. Dem Rest hätte ein Buch überhaupt nichts gebracht, weil sie damit nichts anfangen konnten. Deswegen hat man Geschichten eher weitererzählt. In der Kultur, vielleicht kennt ihr das, ist es heute noch viel stärker im arabischen Raum, dass man Geschichte weitererzählt. Wenn bei uns so ein Dorf 100 Jahre Stadt, Giebelstadt oder irgend sowas, ja, dann bringen wir ein Buch raus. Da gibt's dann so eine Festschrift und irgendjemand schreibt da was über das Dorf auf. Heute im arabischen Raum ist es immer noch so, dass man die haben kein so ein Buch in ihrem Dorf, aber sie erzählen sich die Geschichte weiter. Und zwar nicht nur die Großeltern erzählen, was sie erlebt haben, sondern die Großeltern erzählen, was ihre Großeltern erzählt haben. Also Geschichte wird mündlich weitergegeben. Und in der Zeit hat sich über 1000 Jahre in dieser Geschichte das angereichert. Menschen haben 1000 Jahre lang mit Gott gelebt, ihre ganze Gotteserfahrung von 1000 Jahren, die Lebenserfahrung von 1000 Jahren da reingepackt. Stunden, Tage, Monate, ganze Leben voller Gebet, voller Fragen. Gott, was ist wirklich wichtig? Gott, wie ist der Mensch? Und wie bist du? Und wie kann es in einer Schöpfungsgeschichte zum Ausdruck kommen? Was ist die Wahrheit über das, wie die Welt entstanden ist? Das alles verdichtet sich hier. Also das ist ein Text, den wir jetzt dann anschauen werden. Das ist nicht so eine moderne Geistesströmung, die mal irgendwie 20 Jahre in ist und dann kommt was Neues. Das ist hat wirklich Substanz. Das ist über tausende von Jahren angereichert und abgelagert. Und dann haben sie es aufgeschrieben. Unser Stück Weltliteratur, das steht im zweiten Kapitel der Bibel und beginnt in Vers 4. Los geht es mit einer Überschrift, der erste Satz, und dann beginnt die eigentliche Geschichte. Und die schaut so aus. Am Tag, als Jahwe, Gott, Erde und Himmel machte, das ist die Überschrift. Und es gab das Gebüsch des Feldes noch nicht auf Erden, und das Kraut des Feldes wuchs noch nicht, denn Jahwe, Gott, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und der Mensch war noch nicht da, um die Erde zu bearbeiten. Nur ein Wasserschwall stieg aus der Erde empor und tränkte die ganze Umgebung. Da formte Jahwe Gott den Menschen aus Staub von der Erde und er hauchte ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Erstmal, dass ihr so einen kleinen Überblick kriegt. Wir werden diesen Text jetzt nach unten die nächsten Wochen immer weiter fortsetzen, auch in dieser Grafik. Es geht los einfach mit der Überschrift. Am Anfang ist eine Überschrift und es ist die Überschrift nicht nur für diesen kurzen Absatz, sondern für die ganze Geschichte, die wir jetzt anschauen werden. Und dann kommen vier Nebensätze. Und diese vier Nebensätze, die sagen, was noch nicht ist. Die beschreiben, was alles noch nicht da ist. Wenn Gott den Menschen schafft, was ist alles noch nicht? Das sagt uns auch schon ein bisschen, hey, jetzt ist das alles da, aber damals war das alles noch nicht da. Und dann kommt ein kleiner Einschub. Es hat noch nicht geregnet. Okay, aber als erfahrene Wüstenwanderer wissen die Hebräer, es gibt auch Oasen, da ist feucht, obwohl es nicht regnet. So. Das kommt auch hier vor. Und dann, bisher ist ja noch gar nichts passiert. Es wird nur beschrieben, was nicht da ist oder eben dann doch da ist. Und jetzt kommt die Erschaffung des Menschen. Jetzt tut Gott etwas. In drei Sätzen wird die komplette Erschaffung des Menschen zusammengefasst. Das sind sehr, sehr verdichtete Sätze, deswegen schauen wir uns die genau an. Wir gehen einfach von oben durch. Zuerst die Überschrift. Die Überschrift, die hat so drei Teile. Der erste Teil ist am Tag, als Jahwe, der Gott, Erde und Himmel machte. Es beginnt mit am Tag. Wann beginnt die Schöpfung? Sie beginnt an einem Tag. Im Orient, da gibt es nicht so abstrakte Begriffe. Also die Juden können nicht sagen zu der Zeit, weil sie das Wort Zeit nicht kennen. Das ist nicht, weil sie so dumm waren, sondern die Sprache ist viel stärker an konkreten Dingen festgemacht. Wir werden das jetzt in diesem Text immer wieder sehen. Zum Beispiel hier gleich am Anfang, man sagt nicht zu dieser Zeit, sondern man sagt am Tag, weil das Wort Zeit gibt's nicht. Meint aber ungefähr zu dieser Zeit. So abstrakte Begriffe, die kommen dann mit Platon, Griechen und so. Also, zu dieser Zeit. Es geht los. Als Jahwe Gott. Zu der Zeit, als Jahwe der Gott. Die ganze Schöpfungsgeschichte, die ist so aufgebaut, dass sie eine sehr allgemeine Geschichte ist. Das ist, später im Alten Testament geht es ganz viel um die Geschichte Israels, um die Geschichte des Volkes Gottes. Hier geht es um die Geschichte der Menschen, von allen Menschen. Und der Text, der ist so allgemein gehalten, dass dieser Schöpfungstext ungefähr so, auch im Koran sind Anspielungen auf Adam und Eva, auf diesen Schöpfungstext. Wir Christen glauben das, das Judentum glaubt das. Das ist ein sehr allgemeiner Text. Und in dieser Überschrift und mit diesem Namen, Jahwe Gott, wird eines deutlich. Da steht Jahwe Elohim. Elohim ist einfach El und dann die grammatikalisch, das wird irgendwie gebeugt. Elohim, El ist das Wort einfach für Gott, so wie wir Gott sagen. So, kein bestimmter Gott, einfach Gott. Oder das Göttliche. Also es können auch solche Herrscher wie der Pharao, der kann auch mal El heißen, wenn er sich selbst für einen Gott hält. Also Gott schafft die Welt, aber es ist nicht irgendein Gott. An dieser Stelle wird deutlich, okay, das ist ein Text. Da ist die Erfahrung nicht von irgendwelchen Menschen drin, sondern vom Volk Gottes ist da drin. Von Jahwe, dieser Gott, der sich Mose im brennenden Dornbusch gezeigt hat. Mose ist in der Wüste und ein Dornbusch brennt, eine Stimme redet zu ihm. Und Mose fragt die Stimme, ja, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jahwe. Und Jahwe, das ist das Wort, das bedeutet ungefähr, ich bin für dich da. Ich bin für dich da, ich werde für dich da sein. Es ist kein Gott, der sich groß aufspielt, sondern ein Gott, der sagt, für dich, Mose, bin ich da, für dein Volk bin ich da. Und es geht genau um diesen Gott. Dieser Gott hat die Welt geschaffen. Das steht gleich in der Überschrift. Das ist kein anderer Gott. Er allein hat die Welt gemacht. In anderen Kulturen, da gibt es auch Schöpfungsberichte und da kommen meistens irgendwie zwei Wesen vor oder ein Zwitterwesen kommt vor. Weil die Vorstellung ist einfach, wenn etwas entsteht, wenn etwas geschaffen wird, da braucht es irgendwie zwei dazu. Kinder passieren nicht alleine. Ja? Es braucht einen zweiten dazu. Aber dieser Jahwe, der braucht es nicht. Es ist ein Gott. Direkt in der Überschrift steht, dieser eine Gott hat es gemacht. Es gibt keine zwei Götter. Jahwe kann das. Der Gott, der kann alleine Sachen schaffen. Er ist der Spezialist dafür. Ihr merkt es später wieder bei Maria und Jesus so, ja. Die wird auch einfach so schwanger. Also er scheint es irgendwie zu können. Das ist anders wie bei anderen Göttern. Und dieser Ich bin für dich da, Gott, der schafft Himmel und Erde. Er schafft Himmel und Erde, nicht die Welt. Da steht nicht die Welt. Das hängt wieder mit diesen Begriffen zusammen. Also Himmel und Erde meint alles. Es gibt nicht dieses Wort irgendwie Kosmos, das ist ein griechisches Wort. Das kennen die nicht. Also Himmel und Erde einfach. Das meint alles. Erde steht eher so für das Konkrete, was wir anfassen können. Ja, die Dinge, die wir fassen können, uns selbst. Dinge, die wir irgendwie auf der Welt finden. Und Himmel ist das, wo wir eine Ahnung von haben, dass es es gibt, aber was nicht so zugänglich für uns ist. Aber das sind keine zwei getrennten Sachen. Also er schafft sowohl die Pflanzen auf dem Feld, aber er schafft auch die Engel. Obwohl wir die Engel selten sehen und nicht greifen und nicht verstehen können. Alles, wirklich alles hat Gott geschaffen. Alles ist von Gott, alles ist von Jahwe, von diesem Gott, der für uns da ist. Und ihm allein gebührt die Erde. Das wird ganz am Anfang deutlich. Es ist an diesem Tag, wo es losgeht, da ist nur Jahwe und er beginnt. Die Welt ist ja auch nicht wie in anderen Schöpfungsgeschichten, die es in Babylon zum Beispiel gibt, durch einen Kampf von Gut und Böse entstanden und dann irgendwie zack ist die Welt da. Gott hat alles erschaffen. Es gibt nicht diesen Dualismus von Gut und Böse. Am Anfang war das Gute und das Böse. Am Anfang war nur Gott, nur Jahwe, nur das Gute. Dann kommen diese noch Nichtsätze. Hier geht die Geschichte eigentlich los. Ganz poetisch heißt es: Und es gab das Gebüsch des Feldes noch nicht, und das Kraut des Feldes wuchs noch nicht. Denn Jahwe Gott hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und der Mensch war noch nicht da, um die Erde zu bearbeiten. Keine Vegetation, keine fruchtbaren Früchte, die man essen kann. Man muss sich das vorstellen, das ist geschrieben von einem Volk, das in der Wüste lebt, ja? Da ist nichts. Das ist richtig, richtig heiß. Und diese Vorstellung, es gibt noch keine Bäume, die Schatten spenden. Und es gibt auch keine Erde, auf der was wächst. Da hat dein Vieh nichts zu futtern und du selber hast auch nichts zu futtern. Das alles ist noch nicht da. Nur Hitze und Trockenheit. Und jetzt kommt der Grund. Jahwe hat es noch nicht regnen lassen. Ja, Gott hat noch nicht den Regen geschenkt. Und der Mensch ist auch noch nicht da, der die Erde kultiviert. Beides fehlt noch. Ohne Regen, keine Pflanzen, kein Schatten, kein Essen, nichts. Dass es hier immer heißt, das ist noch nicht da, das zeigt auch, damals war es nicht da, jetzt ist es da, sei dankbar dafür. Wenn du jetzt Bäume siehst, sei dankbar dafür. Ja, Gott hat sie gemacht. Wenn es regnet, sei dankbar dafür. Für uns in Deutschland ist es jetzt nicht so, wenn es regnet, ich freue mich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich juble jetzt nicht, ich bin da nicht wahnsinnig dankbar dafür, dass es regnet. Aber wenn man in einem Land lebt, in dem es keinen Regen gibt, dann ist es sehr entscheidend, dass es regnet. Davon hängt dein Überleben ab. Und dann steht da schon ganz am Anfang, damals war der Mensch noch nicht da, um die Erde zu bestellen. Der Partner Gottes war noch nicht da. Welchen Sinn Arbeit hat und welche Aufgabe wir als Mitarbeiter Gottes in der Welt haben, dazu wird Christoph später mehr sagen. Wir gehen ja Schritt für Schritt durch, deswegen müsst euch da noch keine Gedanken machen, kommt in 2 oder 3 Wochen. Aber 2 Sachen werden schon mal deutlich. Der Mensch hat seinen Sinn darin, dass er die Erde bestellt, ja? Er ist dafür da, die Erde zu bebauen. Er ist verbunden mit dieser Erde. Diese Erde gehört zu ihm. Das ist sein Auftrag. Er ist eine Verbindung zur Welt. Und der zweite Aspekt ist, er ist ein Mitarbeiter Gottes. Du bist in Verbindung mit Gott. Diese 2 Sachen werden hier schon mal deutlich. Und da ist erstmal die Frage, was bedeutet das heute für uns? Was bedeutet das für dich in deinem Alltag? Ja, Micha hat es gesagt, das ist irgendwie die Größe Gottes, das muss mit meinem Alltag zu tun haben, sonst ist das irgendwie so weit weg. Was bedeutet das für dich, wenn du sagst, 2 Sachen sind für den Menschen jetzt existenziell, wo er geschaffen wird? Einmal hat er Verantwortung für die Welt und er ist ein Mitarbeiter Gottes. Diese 2 Sachen. Ich kann dir nicht sagen, was das in deinem Alltag bedeutet, weil hier der Alltag von 250, 300 Menschen 250 bis 300 Mal einfach ganz unterschiedlich ausschaut. Aber man kann nicht sagen, das ist dann deine Aufgabe. Aber überleg dir das mal. Du kannst es jetzt an dir vorbeirauschen lassen und sagen, ja, okay, ja, ja, das, so war das bei der Schöpfung. Aber überleg dir das mal, was bedeutet das nächste Woche für dich? Dann kommt ein Einschub. Nur Wasser stieg aus der Erde empor und drängte die ganze Umgebung. Da gibt's 150 und noch mehr Theorien dazu, was das jetzt eigentlich soll. Sie sagen, alles ist trocken. Jetzt kommt da dieser Einschub, der sagt, ja doch, es ist eigentlich doch was nass. Wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, dass die Israeliten ziehen durch die Wüste und sie merken, wenn es nicht regnet, dann haben wir ein echtes Problem. Aber es gibt manche Stellen, die sind auch ohne Regen nass. Oasen zum Beispiel. Wasserlöcher in der Wüste, die gibt es auch. Bisher ist in dem Text ja noch gar nichts passiert. Es wird nur beschrieben, was noch nicht da ist und was da ist. jetzt beginnt in drei Sätzen, wird die Schöpfung beschrieben. Zwei Sätze beschreiben zwei Aspekte über den Menschen. Das ist sehr, sehr wenig, was da gesagt wird darüber, wie der Mensch geschaffen wird. Ein Satz, noch ein Satz und dann wird das Ergebnis vorgestellt. Was ist der Mensch? Zuerst mal ist der Mensch Staub. Da formte Jahwe Gott den Menschen aus Staub von der Erde. Jahwe formt, er knetet den Menschen aus Staub. Ich stelle mir das vor wie so ein Töpfer, ja, der da so einen Klumpen hat und er knetet und formt das und dann drückt das vielleicht wieder zusammen und knetet nochmal. So wird es ich machen, aber wahrscheinlich ist Gott talentierter. Aber er macht aus dieser Erde etwas Wunderbares. Er macht den Menschen aus Staub von der Erde. Aber das Spannende ist, er macht das nicht aus Lehm, aus Erde, die besonders gut dafür geeignet ist. Er macht das nicht mal aus der normalen Erde. Er macht das aus dem Staub. Davon ist wahnsinnig viel da in einem Land, wo es nicht regnet. Aus diesem Staub macht er das. Aus nichts. Aus dem Überfluss von nichts. Das ist das, was da ist. Macht Gott den Menschen. Das ist irgendwie ganz schön erdig, geerdet. Gar nicht so cool vielleicht. Der Mensch ist ganz irdisch, er ist aus Erde gemacht. Wenn du schon öfter in einem Gottesdienst warst, dann hast du das wahrscheinlich schon mal gehört. Im Hebräischen das Wort für Mensch ist Adam. Adam, deswegen in der Schöpfungsgeschichte, Adam heißt einfach Mensch. Das ist noch nicht so kreativ, dem sein Name. Adam, der Mensch. Und die Erde, der Ackerboden, einfach die ganz normale Erde, das ist Adama. Also es ist ein ganz, ganz ähnliches Wort, da wird einfach noch ein A hinten dran gehängt. Mensch und Erde, das ist ganz eng miteinander verbunden, schon rein sprachlich für die Menschen zu dieser Zeit. Der Mensch, der ist ein Erdling, hat Luther mal übersetzt, ja, also in so alter Sprache ganz anschaulich, der ist ein geformter Erdklumpen, der Mensch. In anderen Kulturen, da wird der Mensch aus anderen Sachen gemacht. Da entsteht der Mensch, weil zwei Götter miteinander Sex haben, oder da entsteht der Mensch aus einem Edelstein geformt, oder es gibt andere Kulturen, da wird der Mensch aus dem Blut der Götter geformt, oder zumindest vermischt mit dem Blut der Götter. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, wo deutlich wird, der Mensch ist eigentlich ganz nah dran an Gott. Eigentlich ist er hat was Göttliches. Und hier weicht dieser Schöpfungsbericht, diese 1000 Jahre Weisheit, die sie gesammelt haben, diese Lebenserfahrung mit Gott, von den anderen Schöpfungsberichten ab und sagt, nein, Gott hat den Menschen gemacht aus Erde. Einfach nur aus Erde. Und er hat da nicht sein Blut reingemischt und er hat auch sonst nichts anderes von sich da reingegeben. Der Mensch ist erstmal einfach aus Erde gemacht. Er ist ein Geschöpf. Er ist vergänglich. Das ist irgendwie schade, oder? Der Mensch ist nicht Gott. Vielleicht findest du jetzt, dass das an deiner Würde kratzt. Vielleicht enttäuscht es dich etwas und du denkst, hey, aber wir sind doch Gottes Ebenbild. Ja, sind wir, aber wir haben nichts Göttliches an uns. Wir sind nicht Gott. Das ist vielleicht frustrierend, aber ich glaube, du musst es aushalten. Wenn du diesen Text irgendwie ernst nehmen willst, dann musst du lernen, damit umzugehen, zu sagen, nein, du bist nicht Gott. Wir sind ganz erdig und materiell und das hat für den, der das schreibt, viel weniger eine negative Bedeutung. Wir sagen im Vergleich mit den anderen Geschichten, denken wir, oh, jetzt sind wir nicht Gott, die anderen sind Gott. Aber zwei Sätze fassen das zusammen, was am Menschen wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und einer ist, du bist erdig, du bist materiell, du bist auch ein Ding. Wir haben in unserer Welt oft diese Vorstellung, dass die Seele das eigentlich Wichtige ist. Wenn ein Mensch stirbt, dann wird seine Seele frei, von diesem Körper losgesagt. Oder als Christen denken wir manchmal, mein Herz ist rein, kann niemand hinein. Hauptsache das Herz ist rein, ja. Was da außen rum ist, wie das in der Praxis ausschaut, ja, okay. Aber Hauptsache, deine Geist, dein Herz, das ist rein. Aber dieser Text, diese Erfahrung von diesem Volk, was tausende von Jahren mit Gott zusammenlebt, sagt, nein, dein Körper, die dingliche Welt, die materiellen Dinge in deinem Leben, die sind wichtig. Das ist einer von zwei ganz zentralen Aspekten deines Menschseins. Es ist nicht egal. Es ist nicht so, dass deine Sexualität einfach nur animalisch ist, wie ein Tier, und es ist böse und du musst es unterdrücken. Das ist gut. Das gehört zu deinem Menschsein dazu. Ob du krank bist oder nicht, das gehört zu deinem Menschsein dazu. Und es ist wichtig, ob du krank bist oder nicht. Das ist nicht einfach nur egal. Hauptsache, deine Seele ist irgendwie gut. Deine Bedürfnisse, dein Körper, dein Menschsein, das alles gehört zu dem, wie Gott dich gemacht hat. Du bist materiell. Und das ist gut so. Und dann kommt der zweite Satz, der Atem. Und er haucht ihm den Atem des Lebens in die Nase. Vom Material her, qualitativ, ist da ein Riesenunterschied zwischen Gott und dir. Gott ist göttlich und er hat dich aus Staub gemacht. Du bist Staub. Und am Ende wirst du wieder Staub werden. Wenn du stirbst, du wirst wieder zur Erde zurückkommen. Zwischen Gott und dir ist ein Riesenunterschied, aber gleichzeitig ist dir Gott unendlich nahe. Er haucht dir das Leben in die Nase. Er haucht dich an. Seinem Leben, Lebensatem. Der Atem, sein göttlicher Atem, der dir Leben gibt. Wir sind Geschöpfe und er ist Schöpfer, aber der Schöpfer ist uns unendlich nahe. Gott ist dir unglaublich nahe, obwohl du kein Halbgott bist, obwohl du nicht sein Sohn bist, sein Herkules, der da irgendwie gezeugt wird und jetzt über die Welt läuft. Gott ist dir unglaublich nahe und du musst dir das nicht verdienen. Du kannst dir das auch nicht verdienen. Gott ist dir einfach nur unglaublich nahe, weil er dir nahe sein will. Es gibt keinen anderen Grund. Gott möchte das einfach. Und du musst nichts dafür tun. Gott ist dir nahe. Gott schenkt dir seinem Atem, seine Lebenskraft. Egal, ob du was dafür tust oder nicht. Wenn du geboren wirst, dann kannst du noch gar nichts dafür tun. Er schenkt es dir einfach, Gott. Was bedeutet das in der nächsten Woche für dich, wenn du dir denkst, hey, ich habe das zu tun und das zu tun und das sollte ich auch noch tun? Vielleicht erinnerst du dich daran, einfach nur an dieses Wort Atem. Gott schenkt dir seine Lebenskraft, nicht weil du was tust, sondern einfach, weil er will. Und er will das. Wenn wir Atem holen, dann merken wir das meistens gar nicht. Wir können uns zwar darauf konzentrieren, aber so im normalen Leben, da atmen wir einfach rein, raus. Wir atmen und wir merken es nicht. Und trotzdem sind wir total abhängig davon, dass wir atmen können. Das merkt man so, wenn man, vielleicht kennt ihr das, diese roten Ringe im Schwimmbad, die man so ertauchen kann. Ja? Ich habe das als Kind immer gern gemacht, aber da merkt man irgendwann, hier kann ich nicht atmen. Und dann plötzlich vermisst man das irgendwie, weil man merkt, ey, das Leben, das wird innerhalb von ganz, ganz wenigen Sekunden, wird es richtig unangenehm, wenn ich nicht Atem geschenkt bekomme. Gott selber braucht deinem Atem nicht. Er schenkt dir seinem Atem, aber er braucht deinem Atem nicht. Vielleicht kannst du auch das mit in deinen Alltag nehmen. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen Gott am Leben halten. Wenn ich jetzt hier gut predige und es dich irgendwie begeistert, dann lebt Gott, dann ist irgendwie der Glaube lebendig. Aber so ist es nicht. Ich muss Gott nicht am Leben halten und du musst Gott auch nicht am Leben halten. Du musst nicht so leben, dass dein Nachbar erkennt, was für einen tollen Lebensatem und wie viel Lebenskraft dir Gott gegeben hat. Gott braucht es nicht. Vielleicht fällt jetzt eine Aufgabe von dir weg, aber wahrscheinlich ist es gut, dass die wegfällt. Du musst nicht total stark sein und du musst nicht total toll sein, damit Gott leben kann. Gott lebt unabhängig von dir. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Er macht sich Sorgen um dich und er will, dass es dir gut geht, aber du musst dich nicht drum sorgen, dass es Gott gut geht. Beziehungsmäßig ist dir Gott unendlich nahe und er ist nicht von deinem Wohlverhalten abhängig. Und dann kommt das Ergebnis, der letzte Satz. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist das Ergebnis der Schöpfung. Zwei Sätze sagen zwei wichtige Aspekte. Du bist irdisch, ganz materiell und das ist gut und richtig so. Und Gott ist ganz anders, aber er ist dir unglaublich nahe. Er gibt dir seinen Lebensatem und er gibt ihn dir gern. Und das Ergebnis dieser Kombination von Staub und Atem, das ist der Mensch, das bist du. Ein lebendiges Wesen. Und das Wort, das hier für Wesen steht, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, Wesen steht da gar nicht, das ist irgendwie zu abstrakt, das muss konkreter sein. Da steht Nefesh. Auch das ist sowas, wenn du schon öfter mal in einem Gottesdienst warst, wenn du schon seit 2 Jahren in die City Church gehst, also ich bin seit 1,5 Jahren da und ich habe es schon in 3 Predigten gehört, glaube ich. Ich erzähle es euch trotzdem nochmal, was Nefesh bedeutet. Nefesh ist eigentlich das Wort einfach für den Rachen. Rachen und hier alles, was so im Mund innen drin ist und irgendwie hier runter geht, bis irgendwann der Bauch kommt. So. Das, was wir, die Mediziner unter uns, die können das genauer sagen, aber alles, was irgendwie so hier ist, das ist die Nefesh. Das beschreibt erstmal das Wort und das steht aber für was anderes. Genauso wie an einem Tag für zu dieser Zeit steht, steht die Nefesh für, du bist ein lebendiges Wesen, eine lebendige Nefesh, eine Kehle, die gefüllt werden muss. Ich habe gerade eine kleine Nichte, die ungefähr so groß ist und die ist gerade in diesem Alter, wo sie alles in den Mund nimmt. Die kann so einen kompletten Schnuller, also mit dem außenrum, dass man es sich nicht in den Mund stecken kann, trotzdem in den Mund stecken. Das ist völlig faszinierend. Ihr steckt eure Hand rein und wenn was rumliegt, das ist alles in den Mund rein. Und das, da merkt man irgendwie so, das ist so, da kommt dieses Nefesh-mäßige, dieses Kehlen-mäßige irgendwie zur Bedeutung. Das ist ein Mensch, der, ich will da was rein, ja, da muss was rein, ich habe Bedürfnisse, ich habe Hunger, ich habe Durst und alles, was man nicht essen kann, muss trotzdem da rein. Vielleicht könnt ihr euch das so merken, Nefesh, ja, das ist wie diese Kinder, die alles rein. Ja. Auch völlig grenzenlos, ne? Weil Kinder, die haben dann auch nicht so im Verstand an so ein, dieses Stück Essen ist zu groß für mich oder so. Alles rein, das ist Nefesh. Gott schafft den Menschen und das Ergebnis ist eine lebendige Kehle. Ein Mensch, der lebendig ist und voller Bedürfnisse. Und es ist gut, dass Gott es so schafft. Das ist ein völlig lebensbejahendes Bild, weil das sagt dir, Gott schafft dich als lebendigen Menschen voller Bedürfnisse und er kennt deine Bedürfnisse. Und er sagt dir, ich gebe dir Lebensatem, ich gebe dir die Kraft, die Lebensatem und deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich will, dass das deine Bedürfnisse erfüllt werden. Shalom, Friede im Alten Testament, das ist, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, nicht nur, wenn kein Krieg ist. Der Mensch wird lebendig und bedürftig. Und jetzt, was bedeutet das alles? Viele, vielleicht hoffentlich Einsichten zu diesem Text, vielleicht hast du manches verstanden, aber was machst du jetzt damit? Ich glaube, es ist gut, wenn du einen einzigen Gedanken mitnimmst. Vielleicht helfen dir die Schlagworte dafür, dass du dir Staub, Atem und Kehle merkst. Vielleicht kannst du dir dazu irgendwas merken, was du mitnimmst in den Alltag. Und es wird, vielleicht sind es unterschiedliche Aspekte. Es waren jetzt viele unterschiedliche Sachen. Vielleicht nimmst du eine Sache mit. Zuerst der Staub. Gott gebührt alle Ehre und nicht dir. Er hat dich gemacht, nicht du dich selbst. Und du bist auch kein Halbgott. Und gleichzeitig, Materielles ist unglaublich wichtig. Wie wir leben, wie diese Welt ist, was in Würzburg passiert, was ökonomisch passiert, ja? Was du verdienst und wie du es verdienst, das ist nicht völlig unabhängig von deinem Glauben, das ist wichtig. Und wenn du nächste Woche als Krankenpfleger auf deiner Station bist, dann geht es nicht nur darum, dass du ein reines Herz hast und deine Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Es ist auch wichtig, wie du mit deinen Patienten umgehst. Das ist nicht einfach nur egal, es ist nur ein Körper. Das ist wichtig. Das gehört ganz existenziell zu dem, wie Gott dich und den anderen gemacht hat. Gott gebührt alle Ehre und Materielles ist wichtig. Atem. Gott ist ganz anders, aber er ist dir unglaublich nahe. Er ist völlig anders wie du. Er ist Gott und du bist Staub. Okay, aber er ist dir unglaublich nahe, einfach weil er das will. Er schenkt dir das Leben, jedem Atemzug, Zug um Zug schenkt er dir das Leben. Und er gönnt dir dieses Leben und er will, dass du dieses Leben hast. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht so viel spürst von der Lebenskraft. Ja, da wird von Lebenskraft, von Lebensatem gesprochen und du denkst dir, hey, ich bin platt. Ja, mir geht die Luft aus. Dann überleg mal, was gibt es eigentlich für Punkte, wo Gott mir diese Lebenskraft schenken kann. Vielleicht ist es für den einen Musik, für den anderen ist es Gebet, für den anderen sind es andere Menschen, einfach einen schönen Spieleabend und ein Glas Wein mit guten Freunden. Vielleicht ist es Kontemplation, Stille. Überleg, wo Gott dir wieder neuen Lebensatem schenken kann und überleg das vor allem nicht nur, sondern schaffe einen Platz in der nächsten Woche dafür. Also es hilft dir wenig, wenn du überlegst, ja, das wäre gut, aber du hast dann keinen Platz dafür. Versuch dir einen Platz dafür zu schaffen. Gott ist dir ganz nah und schenkt dir Leben, Atem. Und dann ist da noch die Kehle. Du bist staubig und erdig und das ist ganz wichtig. Und Gott ist dir unglaublich nah und gleichzeitig ganz anders und er schenkt dir Leben. Und die Folge daraus ist, du bist ein lebendiges Wesen, diese Kehle. Ja, vielleicht kannst du es einfach diesen Hals merken. Wenn ein Araber schwört, dann schwört er so. Also nicht so wie wir, irgendwie so die Hand hoch, sondern mit der Hand hier so an der Kehle, weil das verletzbar ist. Wenn ein Hund angegriffen wird und er gibt sich, dreht er sich so die Kehle nach oben. Du bist eine lebendige Kehle. Du bist voller Bedürfnisse und du bist auch verletzlich. Das gehört dazu. Und es ist gut, diese Bedürfnisse, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie auf eine gute Art und Weise zu stillen. Es gibt immer Abkürzungen, mit denen du deine Bedürfnisse ganz kurz stillen kannst. Aber deine Bedürfnisse auf eine gute Art und Weise zu stillen, das ist gut, das gehört zu deinem Menschsein dazu. Hör auf deine Bedürfnisse, nimm die wahr, die gehören zu dir, die gehören zu dem, wie Gott dich gemacht hat. Und dann schau, wie du sie gut stillen kannst. Vielleicht kannst du es alleine überlegen, vielleicht bist du eher der Typ, dass du diese Sachen besser mit einem Freund bequatscht. Dann mach das. Du lebst und hast Bedürfnisse und das ist gut. Am Ende bete ich noch. Jesus, du hast uns gemacht. Gott, du hast uns geschaffen und ja, Menschen haben über Jahrtausende Erfahrung mit dir gesammelt, haben mit dir geredet, haben auf dich gehört und haben das aufgeschrieben für uns. Und wir lernen stückchenweise, was das bedeutet. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst, dass du uns zeigst, wie wir damit leben können, was es für unser Leben bedeutet, was gut ist und was wir vielleicht ändern sollten in unserem Leben, um dem gerecht zu werden. Danke, dass du gerecht zu uns bist, dass du unsere Bedürfnisse kennst und ihnen begegnen willst, dass du uns unglaublich nahe bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.